Wir begrüßen ganz herzlich Dieter Hiller an unserem Tisch. Herr Hiller, Sie sind Geophysiker von der Ausbildung, Sie sind Umweltmanager, Sie arbeiten im Moment für einen führenden Dienstleister im Bereich des Umweltmanagements. Wir sprechen in dieser Sektion hier über die Grenzen dieser Technosphäre. Wir sprechen aber auch darüber, dass diese Technosphäre eine Art Organismus darstellt und wahrscheinlich kaum jemand kennt diesen Organismus so gut wie Sie. Sie waren auf der ganzen Welt für einen der führenden Technologiekonzerne in diesem Bereich unterwegs, für den Konzern Schlumberger, den vermutlich kaum jemand von Ihnen hier im Saal jemals gehört hat. Und wir sehen hier einen Teil, einen sehr kleinen Teil des sehr großen Fotoalbums, das Sie uns von Ihren Reisen um den Globus mitgebracht haben. Herr Hiller, was ist das für eine Technosphäre? Was sind das für Leute, die für diese Konzerne arbeiten? Wenn man diese Bilder anschaut, es kommt einem so vor wie so eine Art moderner Orden, der eigentlich um die ganze Welt geschickt wird und eine Art technologische Elite des Zeitalters der Kohlenwasserstoffe. Ist da was dran, moderner Orden?
Ja, es hat sicher solche Elemente. Also es ist nicht mehr so abenteuerlich, wie wir es im Film eben gesehen haben, sondern man sieht es auf einigen der Bilder, eine heutzutage sehr gut organisierte Arbeit, die überall auf der Welt, egal wie die Umgebung ist, auch sehr einheitliche Züge aufweist. Aber es ist ein reisendes Volk, wenn Sie so wollen, einfach bedingt dadurch, wenn wir jetzt über die Exploration und die Gewinnung von Öl reden, die ja immer nur temporär ist. Es wird nach Öl gesucht, es wird Öl gefunden und dann wird Öl erschlossen. Und dann zieht dieses Volk wieder weiter an einen anderen Ort, zu einem anderen Kontinent. Und selbst in der Phase, in der Öl produziert wird, über längere Zeiträume hinweg, sind Spezialisten erforderlich, die lokal oftmals nicht zur Verfügung stehen und die deshalb immer wieder hinreisen, die 4 Wochen am Stück arbeiten, 7 Tage die Woche und dann für 2 Wochen wieder nach Hause fliegen. Das sind Leute, die beispielsweise nach Afrika fliegen von ihrem Heimatort in Kanada aus und das alle 4 Wochen. Also es ist ein sehr spezielles Leben und ich habe mal mit einem gesprochen, den ich abends auf der Terrasse irgendwo in Afrika, ich kann es gar nicht mehr sagen, wo, getroffen habe und der kurz vor der Rente stand und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich zu Hause tun soll. Ich passe dort einfach nicht mehr rein in diese Gesellschaft. Ich kann mich da nicht mehr einfinden, weil ich ein Leben lang diese Tätigkeit so ausgeführt habe.
Also wie Seefahrer oder Söldner?
Ja, naja, Söldner trifft es vielleicht nicht. Seefahrer ist vielleicht ein besser Vergleich damit, in der Tat.
Ich wollte da nochmal nachfragen, Benjamin hat es eben schon angesprochen, dass kaum jemand die Firma kennt, wahrscheinlich Schlumberger, wahrscheinlich schon eher den anderen Weltmarktführer, nämlich Halliburton, aber den kennt man halt als bösen Waffen und also sozusagen Waffenlogistik-Lieferanten. Sie hatten uns erzählt, dass es eben eigentlich nicht mehr die großen Ölfirmen sind, die man kennt, die das Business machen oder jedenfalls die sozusagen die operationale Seite des Business sind, sondern solche Firmen wie Schlumberger. Können Sie dazu noch mal was erzählen, ja, wie das dazu gekommen ist?
Es geht zurück letztendlich in die Zeit einer Ölflaute, fallender Ölpreise, in der sich die Ölfirmen, die operationellen Ölfirmen, entschlossen haben, so viel wie möglich outzusourcen, die Technologie von anderen entwickeln zu lassen und letztendlich damit im Laufe der Jahre den Anschluss an die Technologie, die heutzutage das Ölgeschäft jedenfalls im Upstream-Bereich, also im Explorations- und Produktionsbereich treibt, das lässt sich nicht mehr aufholen. Schlumberger investiert beispielsweise heutzutage etwa 1 Milliarde Dollar pro Jahr allein in Forschung, von der viel Grundlagenforschung ist, mit dem Ziel, den kommenden Jahrzehnten ganz neue Dinge auf den Markt bringen zu können. Das ist ein technischer Vorsprung, den eine große Firma wie ExxonMobil zum Beispiel heute gar nicht mehr aufholen könnte, selbst wenn sie das wollte.
Also das heißt, technologische Erschließung im Prinzip der Erdkruste, wenn wir fragen, wie weit reicht diese Technosphäre, dann geht es sozusagen von Satellitentechnologie bis 10 Kilometer in die Erdkruste hinein. Geophysik ist ein wichtiges Stichwort in diese Richtung. Und Schlumberger ist bekannt geworden darüber, dass sie eben in den 20er Jahren, wir hatten das gerade schon in diesem kleinen Filmclip, der hier angespielt wurde, gesehen, dass man im Prinzip den Untergrund elektrisch vermisst.
Das waren die ersten Versuche, das geht zurück. Aber
können wir das, Entschuldigung, können wir das nochmal mit Ton, den historischen Film sehen? Und vielleicht noch einen ganz kleinen Pflock, also nur um das nochmal festzuhalten. Also die großen Ölfirmen, die wir alle kennen und gegen die auf die Straße gegangen wird und so weiter, also Shell oder ExxonMobil oder so, die sind im Grunde zu sowas wie Finanzinvestoren geworden.
Zum sehr großen Teil. Es kommt noch ein ganz anderes Element hinzu, das von vielen, glaube ich, noch unbeobachtet bleibt. Und das ist einfach die Tatsache, dass in sehr vielen, ich sage mal in den meisten Ländern der Erde, es nationale Ölgesellschaften gibt, weil eben das Öl nicht Privatbesitz ist, sondern Besitz des Staates. Und diese nationalen Ölgesellschaften mussten in der Vergangenheit mangels technischen Wissens letztendlich eine Partnerschaft eingehen mit einer großen internationalen Ölfirma, die geholfen hat, dieses Öl zu erschließen und dann auch zu vermarkten. Und die Entwicklung geht einfach dahin, dass diese nationalen Ölgesellschaften sich der Dienste der Serviceanbieter, der Oilfield Services Companies bedienen, direkt ohne noch eine internationale Ölgesellschaft mit ins Boot zu nehmen, sodass also die nationalen Ölgesellschaften zunehmend zu Konkurrenten der internationalen Ölfirmen werden. Und man sieht das eigentlich an der Produktion, wenn man sich mal anguckt, wer produziert denn am meisten Öl pro Zeiteinheit pro Tag, dann ist es an allererster Stelle Saudi Aramco, die eine nationale Firma sind, die eben sich Genehmigungen nicht mühsam erkämpfen müssen, die nicht nach Investoren, nach Geldgebern suchen müssen, sondern die einfach loslegen können. Dann haben sie andere Firmen, wie etwa an zweiter Stelle die National Iranian Oil Company. Dann kommt schließlich zum ersten Mal eine internationale Ölfirma. Exxon steht, glaube ich, auf Platz 5 heutzutage und dann auf den Plätzen 6, 7, BP, Shell. Also die ganz Großen sind heute die nationalen Ölfirmen, die direkt mit den Servicefirmen zusammenarbeiten. Ja.
Und die Servicefirmen, die teilen sich das dann so auf und die sind im Grunde die, die das Öl aus der Erde rausholen?
Die Technologie haben, es zu finden und es auch zu erschließen.
Ja. Und die arbeiten genauso für irgendwelche multinationalen, quasi koloniale Regimes fortsetzenden Unternehmen wie für postkoloniale, nationale Unternehmen in, wie eben, keine Ahnung, meinetwegen in Saudi-Arabien oder vielleicht in Indonesien oder.
Ja, das ist, Sie haben vorhin schon Halliburton erwähnt. Was interessant ist dabei, ist, dass tatsächlich die Zahl der Anbieter solcher Dienstleistungen, die das ganze Spektrum abdecken können, immer geringer wird, weil einer einen anderen kauft. Also sind unterm Strich, bewegt es sich fast auf eine Monopolstellung zu, die einige wenige Firmen dann tatsächlich haben.
Als wir darüber gesprochen haben, Benjamin hat schon angesprochen, von wegen Geheimorden, haben wir irgendwann gedacht, haben uns gefragt, ob das sowas sind wie die Jesuiten, sozusagen die Jesuiten der Petromoderne, für die sie da mal gearbeitet haben, von denen irgendwie keiner so richtig weiß, aber die eigentlich das entscheidende Wissen produzieren im Hintergrund. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir uns alle zusammen und mit Ton und Laut einen historischen Film von, wann ist der? irgendwie.
Der müsste aus den 30ern.
Aus den 30ern, der praktisch die Entstehung dieses Verfahrens, auf dem der Elsässer Schlumberger seinen Weltruhm begründet hat, erklärt.
Demonstrated that electrical resistance measurements could be used to define the Earth's geological structure. They soon adapted this technique to identify oil-bearing rock formations down oil wells, and in 1927 produced the first ever electric wireline log, a hand-plotted graph of resistivity versus depth. Their technique, initially called electrical coring, brought science to what had previously been a rather hit-or-miss exploration process. Just as X-rays brought great advances in medicine, so the technique founded by the Schlumberger brothers created the eyes of the oil industry. Early 1900.
Das heißt, die Erde, die Lithosphäre wird übersetzt in eine Kurve. Kann man das so sagen? Wir haben Messverfahren, die aus einem ungeheuer komplexen Gegenstand ein Messprotokoll machen. Ist das Geophysik?
Das ist schon Geophysik. Das ist aber natürlich auch eine ganze Menge Technologie. Das, was Sie vorhin gesehen haben, waren so die Anfänge. Electrocoring, wie es genannt wurde, sollte einfach ausdrücken, anstelle eines Kerns, eines Gesteinskerns, wie wir ihn da drüben liegen haben, geht man her und misst die Eigenschaften des Gesteins, durch das man hindurchgebohrt hat. Heutzutage sind das Sonden, die aus ganz verschiedenen Elementen stehen, die verschiedene Eigenschaften auf einmal messen. So ein Sondenstrang ist dann 10, 15 Meter lang und ist vollgepackt mit allen möglichen Messgeräten, die, und das ist, glaube ich, das Interessante und der große Unterschied zu anderen ähnlichen Messverfahren, die wir anderswo anwenden, die unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen arbeiten müssen. Und das ist die große Herausforderung. Und was dann rauskommt, sind dann solche Kurven aus verschiedenen Messungen. Da misst man also den elektrischen Widerstand, da misst man, da macht man Neutronenlocks, man misst indirekt Porositäten, einfach die Gesteinseigenschaften, die interessant sind, um zu beurteilen, ob das Gestein, durch das man durchbohrt, tatsächlich die gewünschten Ressourcen, Öl oder Gas enthält.
Und das Verfahren, das ist im Prinzip dasselbe geblieben, oder? Seit Anfang der 30er
Jahre? Das ist
Jahre.
Erheblich. Es ist eines der Verfahren, das heute noch angewendet wird. Natürlich etwas komplexer, aber es gibt sehr viele andere Verfahren, mit denen diese Gesteine untersucht oder die Gesteinseigenschaften untersucht werden.
Und dieses Verfahren arbeitet mit Geräusch? Mit
Nein, es gibt aber auch Verfahren, die arbeiten tatsächlich mit Geräusch, wenn Sie so wollen, mit Wellen, die Schallwellen letztendlich, die aufgeprägt werden und die Informationen dann liefern zum Kluftinventar etwa des Gesteins.
Und hier werden nur Druckwellen erzeugt, oder? Oder wie können Sie das nochmal erklären? Also es gibt diese Fahrzeuge, wir haben ja vorhin auch so auf einem der Dias genau, haben wir so ein krasses
das
Teil gesehen.
Da sind wir bei einer ganz anderen Geschichte, das ist letztendlich der Vorläufer der Bohrung. Man muss sich einfach vorstellen, um Erdöl zu finden, sind an allererster Stelle die historischen Geologen gefragt. Da sind die Geophysiker noch gar nicht mit eingebunden, die einfach herausfinden, an welcher Stelle sind denn in der Erdgeschichte Bedingungen gegeben gewesen, die überhaupt die Bildung von Öl ermöglichen. Das heißt also, wo ist irgendwo ein See, wo ist ein Meer gewesen, ein Schelfbereich mit stillem Wasser, relativ ungestört, der die Ablagerung dieser ganzen Algen und Kleinstlebewesen und von Ton erlaubt hat. Und dann kommt es sogar noch die Kontinentalverschiebung letztendlich, die Plattenbewegung mit rein. Es gibt beispielsweise das Santos-Becken vor Brasilien, das ein Teil eines des Beckens war, das heute zur Hälfte vor der afrikanischen Küste liegt. Das heißt also, man findet heraus, wo kann Erdöl entstanden sein. Man muss sich dann überlegen, wo sind denn diese Gebiete heute? Denn damals, als sie entstanden sind, waren die nicht an derselben Stelle, wie wir es heute finden. Und dann geht es darum, Strukturen im Untergrund zu finden, an denen sich Öl gefangen haben könnte. Öl, darauf kommen wir vielleicht später noch, wird in einem Muttergestein erzeugt, sozusagen, und wandert dann aus, wandert nach oben, getrieben vom Wasser, das im Untergrund ist, und muss sich dann an irgendeiner Struktur verfangen, an einer Verwerfung, unter einem Salzstock oder in einer Synklinale. Und diese Strukturen, wo dieses Öl hingewandert ist oder wo dieses Öl gefangen werden konnte, rein theoretisch zunächst mal, die müssen erkundet werden. Und was wir hier sehen, sind seismische Erkundungen, wo letztendlich Energie, wenn Sie so wollen, in Form von Schallwellen in den Boden eingebracht wird, mit diesen Vibratoren, die hier zu sehen sind. Diese Energie, diese Schallwellen laufen durch den Boden, werden reflektiert und refraktiert, zur Oberfläche zurückgeworfen und dort mit Geophonen aufgenommen. Ich glaube, wir haben da auch noch ein schönes Bild, das so ein Seismikdruck in Vorbereitung zeigt. Richtig, das ist jetzt also beispielsweise die Vorbereitung für so eine seismische Erkundung.
Das könnte auch für hier so eine Konferenz sein, was da ausliegt.
Könnte auch sowas sein. Da liegen aber zig Kilometer von Kabeln mit Geophonen, die dann ausgelegt werden. Und damit kann man tatsächlich ein dreidimensionales Bild der Strukturen im Untergrund erzeugen. Der große Fortschritt seit den 30er oder 40er Jahren liegt eigentlich nicht darin, dass man die Seismik neu erfunden hätte, sondern dass man mit dieser ungeheuren Datenmenge, die dabei erzeugt wird, heute umgehen kann und früher nicht die Rechner hatte, um das tatsächlich auszuwerten. Das heißt also, die Auswertung von Daten, und das gilt auch für diese Logs, die man im Bohrloch dann später fährt, ist der große Fortschritt der letzten Jahrzehnte letztendlich, dass man mit diesen Daten umgehen kann und die Information, die in diesen Signalen steckt, tatsächlich darstellen kann in einer Weise, wie es früher einfach nicht möglich war.
Dann würde ich vorschlagen, das heißt, die Technologie wird in die Erdkruste gewissermaßen investiert, aber am Ende steht ja dann doch ein flüssiges Produkt, Öl. Wollen wir zu unserem Öl schon kurz rübergehen?
Ich würde noch ganz gerne eine Sache erwähnen oder zumindest irgendwie nochmal sozusagen herausheben, nämlich erstens, wegen des Ölbusiness sind Geologen zu den bestbezahlten Naturwissenschaftlern geworden. Und zweitens, was du schon so oft betont hast, dieses ganze relativ neue Wissen, das wir über das Alter der Erde haben und sozusagen, wie wir unsere eigene Geschichte als Menschen erweitern, um so eine Vorgeschichte der Erde, ist eben, auch wenn man es jetzt versucht, praktisch gegen diese jüngere Entwicklung zu richten, maßgeblich diesem ungeheuren Forschungsaufwand zu verdanken, der von den Erdölförderinteressen motiviert worden ist. Das kann man doch so sagen, oder? Also
ich denke schon, Deep Time ist eigentlich ein Ergebnis. Ja, also dieser Aufwand, dieses Geld, das da investiert wird, das würde natürlich keiner Universität oder irgendwelchen anderen Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Und obwohl es ein Abfallprodukt natürlich letztendlich ist, hat man tatsächlich, was das Verständnis dessen, was auf der Erde überhaupt abgeht, also jetzt nicht nur in geringer Tiefe, sondern die Kenntnis von Spannungsfeldern auf unseren Kontinentalplatten bis hin zum Verständnis etwa von Erdbeben, wie wir die Tsunamis auslösen können, wie wir es vor wenigen Jahren in Malaysia erlebt haben. Das ist unter anderem erforscht worden mit geophysikalischen Methoden der Ölfirmen mit mariner Seismik, das heißt also mit Seismik, die vom Boot aus nicht jetzt am Land betrieben wird, sondern die von Schiffen aus betrieben wird, untersucht worden. Da sind also sehr viele Kenntnisse abgeleitet daraus.
Also ein klassischer Fall von wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Damit können wir hier zu unserem Öl gehen. Und außerdem, deswegen kommt so jemand wie Benjamin Steininger, seines Zeichens Kulturwissenschaftler, an einen Bohrkern aus 8000 Meter Tiefe, der hier auch auf dem Tisch liegt und den er einfach so sozusagen vermacht bekommen hat von der Öltechnosphäre, um ihn auszuwerten, kulturwissenschaftlich.
Ja, wir haben auch ein bisschen Öl mitgebracht.
Aus Österreich.
Aus Österreich. Wir wissen sogar genau die Quelle. Können wir kurz die Ölprobe
lokalisieren, bitte? Was heißt? Nee, Zistersdorf war ja ein Schauplatz eines großen Desasters.
Können Sie kurz, wenn Sie das in die Hand nehmen, was ist das da
Findest
unten? Ist das
nicht?
Benzin? Was
Mach
ist hier ganz
an,
unten?
Nein, das ist, was wir hier sehen, ist so, natürlich okay. Unten Wasser und oben Öl. Das ist Ihnen allen bekannt. Das ist keine neue Erkenntnis, dass Öl auf dem Wasser aufschwimmt. Wenn Sie so wollen, haben wir hier ein Abbild einer Öllagerstätte, die befreit ist vom Gestein, in dem das mal drin war letztendlich. Die Matrix fehlt, aber eine Öllagerstätte sieht tatsächlich so aus, dass sie in der Abfolge unten Wasser haben. Das Öl schwimmt auf diesem Wasser auf und darüber ist in der Regel noch eine Gaskappe, die sich da bildet. Das Ganze wird
das
gefangen.
Das ist das, was explodiert regelmäßig bei
Das ist das, was dann wirklich gefährlicher ist als das, was wir hier drin haben. Und von daher ist es genau der Mechanismus, der im Boden letztendlich dazu führt, dass wir Öllagerstätten überhaupt haben, dass das Wasser im Boden ist, dass Öl auf diesem Wasser aufschwimmt, nach oben steigt und dann irgendwo eben gefangen wird und dann bohrt man eben in diesen Bereich rein, der ölerfüllt ist. Das zeigt auch zugleich die Schwierigkeit bei der Ölförderung, denn natürlich können Sie sich vorstellen, wenn Sie hier beginnen, Öl abzupumpen oder freizusetzen und zu fördern, dann wird natürlich der frei gewordene Raum ersetzt durch eine andere Flüssigkeit, nämlich Wasser. Das ist einer der Gründe, weshalb Bohrungen, die in relativ alten Lagerstätten, die schon länger ausgebeutet werden, dann tatsächlich zur Förderung von mehr Wasser als von Öl führen.
Das ist jetzt in diesem Fall eben wirklich eine sehr alte Lagerstätte und Sie haben eben da auch genau von Ihrer Firma, im Prinzip von Schlumberger, hier das Messprotokoll auch aus den 30er Jahren, wo wir hier genau bis zum 12. Horizont eben runtergehen müssen, um dann eben genau an diese Lagerstätte ranzukommen. Und das wäre jetzt sozusagen, vorhin haben wir eine ungeheuer komplexe, moderne Grafik gesehen, aber im Prinzip hat es eigentlich so angefangen.
Von Hand die Messung gemacht und dann von Hand eingetragen und koloriert, ja.
Und das hier konkret zwischen, was war es, 1110 und 1150 Meter?
Ja, der Horizont ist, glaube ich, so 6 Meter hoch ungefähr. Aber eben sozusagen eine konventionelle Lagerstätte. Das würde jetzt aber hier für das Öl selber eigentlich keinen Unterschied machen, ob wir konventionelle Lagerstätte oder eine...
Nein, der einzige Unterschied wäre...
Was ist denn dann aber kurz, was ist denn eine konventionelle und eine nicht konventionelle Lagerstätte?
Also eine konventionelle Lagerstätte ist eine, die mit konventionellen Methoden ausgebeutet werden kann. Das hier, was wir hier haben in Österreich, ist eine konventionelle Lagerstätte in dem Sinne, als das Öl sich in einem Speichergestein befindet, in einem Sandstein, in einem Kalkstein beispielsweise, aber dort nicht entstanden ist, sondern nur dorthin gewandert ist und dann eben frei gefördert werden kann.
Also ein Ölsee praktisch, ein unterirdischer
Ölsee. In gewisser Weise.
Wir haben hier aber auch ein Muttergestein, auch hier.
Richtig.
Das ist hier eben das zweite schöne Ding, was wir hier haben. Und das wurde jetzt eigentlich nicht als Ölquelle damals betrachtet, aber im Prinzip holt man aus solchen Formationen dann jetzt dieses Shale.
Ja, also das ist ein Schiefer, das ist einfach ein Schiefer, der sehr reich ist an organischen Bestandteilen. In diesem Schiefer, das ist also das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, Sie brauchen irgendwo Sedimentationsbedingungen, wo eben organisches Material in großer Menge sich ansammelt. Und dieses Material wandert dann in die Tiefe, wird komprimiert, wird erhitzt und unter hohen Druck gesetzt. Und dadurch entsteht dann im Laufe der Zeit Öl. Und wenn man es noch weiter erhitzt und komprimiert, entsteht Gas daraus. ganz vereinfacht jetzt mal gesagt. Und dieses Muttergestein kann dieses Öl freilassen oder es kann es eben, es ist so dicht, dass das Öl nicht auswandern kann, oder es liegt über diesem Muttergestein eine Schicht, die es nicht erlaubt, dass dieses Öl auswandern kann. Und dann kommen wir zu den unkonventionellen Methoden, die es eben erfordern, dass man dieses Gestein tatsächlich aufbricht, um die Oberfläche zu vergrößern, und
das wäre fordern,
das wäre, ne? wär mit Fracking dann letztendlich das Gestein zertrümmert, um dieses Öl eben direkt aus dem Muttergestein zu fördern.
Also wo wir auch vorhin in dem Introfilm haben wir ja so eine schematische Darstellung gesehen, von dem wie waagerecht horizontal gebohrt wird und dann mit hohen Druckflüssigkeiten eingebracht werden in das Gestein. Das ist das Fracking, oder?
Das ist es, ja. Das Fracking ist Aufbrechen des Gesteins. Fracking ist keine Fördermethode, sondern Fracking ist nichts anderes als das Aufbrechen dieses Muttergesteins. Und die Bohrungen, die Sie angesprochen haben, Sie haben es vorhin gezeigt, dass dieses Öl auch aus einem bestimmten Horizont gefördert wird. Der ist natürlich lateral erheblich größer als vertikal. Der mag nur 6 Meter mächtig sein, aber eben hunderte von Metern lang, sodass man heute eben nicht mehr vertikal dort reinbohrt und dann hier versucht, das Öl zu fördern, was dazu führt, dass sehr viel Wasser mitgefördert wird, sondern versucht eben horizontal durch diese Lagerstätte zu gehen.
Das sozusagen abzusaugen.
Und das daraus abzusaugen.
Also das ist der Grund, warum man diese historischen Bilder, wo man so wahnsinnig viele von den Pumpen nebeneinander stehen hat, in Kalifornien oder so, das ist genau, weil die dann einfach alle 10 Meter oder alle 50 eine so eine Pumpe hingestellt haben, um halt so einen großen Ölsee praktisch vertikal abzupumpen.
So hat man das früher gemacht, was man heute noch in Baku sieht. Ich glaube, wir haben auch einige Bilder davon.
Das ist ja eben das Spektakuläre eigentlich auch, dass wir eben nicht nur die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen im Sinne von moderne und hier Millionen Jahre alte Stoffe da haben, sondern wir haben auch die ganzen Stadien im Prinzip auch der Ölindustrie ja auch eigentlich alle präsent. Und Ihre Arbeit als Umweltmanager hat ja auch damit zu tun, dass Sie sozusagen mit modern geführten Quellen zu tun haben. Genauso haben sie mit Altlasten zu tun, die aus uralten Feldern irgendwo entdeckt wurden. Und vielleicht schauen wir uns noch kurz, bevor wir zu unserer Session dann zum Abschluss bringen mit einem Sound of Oil, vielleicht schauen wir uns noch kurz mal an, wo dann dieser Sound of Oil aufgenommen wurde. Das wäre nämlich eben eine Quelle eben in Baku. Sie haben das Foto mitgebracht. Sie waren da im Frühjahr, glaube ich,
dort. Ja, das letzte Mal war ich im Frühjahr dort, ja.
Und das heißt, das sieht es aus, wie es vor 100 Jahren eigentlich auch schon hätte
also das ausschauen ist schon, können. Also das ist schon jetzt eine relativ aufgeräumte Situation, die Sie da sehen. Wenn Sie die ersten Male, die ich in Baku war, das war in den 90ern. Und da gibt es auch noch Bilder, die diese Situation zeigen. Da ist also bis ins Wasser rein eine Ölquelle neben der anderen, eine Bohrstelle neben der anderen, weil man eben einfach vertikal reinbohrt und pumpt und pumpt und pumpt. Das ist jetzt schon, das hat mich überrascht, dass es relativ ordentlich aussieht inzwischen.
Aber wir haben jetzt dafür nur noch ganz kurz Zeit, aber wir hatten ja eigentlich noch das andere Bild mit dem Truck, mit den Plastikfüßen. Nur und dazu diese Frage, Sie haben ja jetzt seit vielen Jahren eben als Environmental Manager in diesem Ölbusiness gearbeitet, und wir haben ja bei den Bildern auch gesehen, dass da waren ja relativ auffällig immer wieder das Thema halt Mülltrennung, Fässer und so weiter und so fort. Ist das dieselbe Umwelt sozusagen, die Ihnen da überall entgegentritt, egal wo Sie hinkommen in der Welt? Oder sind das verschiedene Verständnisse von Umwelt? Gibt es sozusagen ein Aufeinandertreffen von einer lokalen Kultur, die halt Umwelt so definiert, und der internationalen Ölkultur? Oder wie ist das?
Das ist ein ganz großes Thema. Also die Ölindustrie heute ist eine erstens mal sehr stark reglementierte und dann aber auch sich selbst reglementierende Gemeinschaft. Wir haben vorhin von einem Orden geredet. Ölfirmen sind im regen Austausch miteinander, um einheitliche Standards tatsächlich zu etablieren. Und der, die Überraschung, die da immer auf einen zukommt, wenn man so einen Standort besucht, ist tatsächlich, man ist irgendwo in einem Entwicklungsland, meinetwegen. Man sieht auf der Straße ganz unglaubliche Dinge und man geht durchs Tor und es sieht in Nigeria oder im Jemen oder sonst irgendwo genauso aus, wie man es in Singapur oder in den Vereinigten Staaten irgendwo hat. Um ehrlich zu sein, es sieht sauberer aus als bei den meisten Stellen in den Vereinigten Staaten. Das ist eine Vereinheitlichung, die tatsächlich einfach der Selbstregulierung geschuldet ist. Und Sie haben es angesprochen, es hat manchmal sogar was Komisches, wenn man in Iquitos in Peru eine Mülltrennung sieht, wo schön die verschiedenen Mülleimer beschriftet sind. Hier kommt das rein, hier kommt das rein, hier kommt das rein. Während die Welt außen mit diesem getrennten Müll eigentlich gar nichts anfangen kann. Das ist aber so tief in den Leuten drin, dass man solche Dinge tut.
Ja. Und das ist dann auch nicht deutsch, was ich natürlich zuerst mal denken würde, sondern das ist sozusagen vom Jesuitenorden des Öls internationaler Standard. Ja. Sie haben mir erzählt, dass es wahnsinnig langweilig wäre auf Orten wie auf Ölplattformen oder so, weil praktisch alles verboten ist.
Ja, also das fröhliche Leben oder auch das Rauchen auf einer Ölplattform ist natürlich heute eine absolute Unmöglichkeit. Mhm. Man ist dort eben über diese Zeit, ich habe es vorhin gesagt, 4 Wochen meinetwegen auf der Plattform, mitunter auch nur 3, je nachdem, wo das ist, und dann 2 Wochen oder 1 Woche zu Hause. In diesen 3 oder 4 Wochen ist es tatsächlich unendlich öde. Sie machen Schichtwechsel, sie legen sich ins Bett von denen, die jetzt dann die nächste Schicht machen, und sie können nicht allzu viel anfangen. Das ist heute etwas besser, aber ich erinnere mich an eine Plattform mal im arabischen Golf. Damals gab es noch diese Videotapes. Und davon hatten die 5 dort liegen und die haben sie immer wieder angeschaut. Also es ist eine sehr tröge Angelegenheit.
Und Eintönigkeit spielt jetzt dann auch eine Rolle bei unserem ersten Sound of Oil. Der ist eben aus Aserbaidschan. Wir haben hier nochmal nochmal das Bild. Der Truck, der viele tausend Meter hinunterhorcht, der aber irgendwie zu schüchtern ist, um den Boden zu berühren.
Seinen eigenen, genau. Das ist sozusagen das Lokale, Unmittelbare, das muss sozusagen abgegrenzt werden. Schon interessant. Ja, wir müssen jetzt schnell dahin kommen. Ne? Du hast schon angefangen. Ganz kurz, der Sound, den haben wir schon kurz angefangen zu hören. Das ist ein Field Recording von einem englischen Künstler namens Peter Cusack, der irgendwie verschiedene Sounds from Dangerous Places aufgenommen hat in den letzten 20 Jahren. Eine der ersten Aufnahmen von 2004 stammt aus dem Ölfeld Bibi Haibat. War das eigentlich dasselbe? Heißt das auch Bibi Haibat, was wir eben gesehen haben?
Also
da gibt es mehrere.
Das ist sehr in der Nähe. Ja.
Und wir hören einmal den Sound of Drilling und zum Zweiten den Sound eines Nodding Donkey, also einer immer hoch und runter gehenden Ölpumpe. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Teil.